Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, wieder da in Bern zu sein. Ja, wir wollen heute Morgen Apostelgeschichte 2 tatsächlich einzelne Verse mal hineinschauen, wie es dazu kam, dass es zu dieser bekannten Pfingstpredigt kam. Petrus, er nimmt ja Bezug auf eine Stelle von Joel. Jetzt müssen wir sehen, die Stelle von Joel wird sich schlussendlich wann vollkommen erfüllen. Erst kurz vor dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn im Alten Testament, im Neuen Testament, es ist ein Tag des Rache. Es ist ein Tag des Gerichts. Es ist ein Tag kurz vor der Endzeit, wo Gott die Erde richten wird und Israel zu sich ziehen wird. Und das wird der Tag sein, wo dann diese Verse sich schlussendlich vollkommen erfüllen werden. Jetzt nimmt Petrus trotzdem Bezug auf diese Verse, weil sie sagen, ja, dies, was ihr heute erlebt, ihr Volk Israel, das ist ja, sollte euch ja nicht fremd sein. Weil das Wort Gottes redet ja über solche Ereignisse, die kommen müssen und in gewisser Hinsicht damals zur Zeit der erste Gemeinde, damals zur Zeit der Apostel, sich ja schon teils erfüllt haben. Ja, aber was geschah dort am Pfingsten? Überhaupt, was ist ein Pfingstfest? Ein Pfingstfest, Pfingste kommt aus dem Griechischen und heißt 50. Ja, es ist man zählt 50 Tage nach dem Passa bis dann nach 50 Tagen der Pfingstfest, wo man der erste Sommerernte vor Gott bringt. Es ist ein Fest der Dankbarkeit, aber das sollte euch schon klar machen, Moment, erste Ernte, genau dies geschah ja am Pfingsten. Der erste große Ernte zur Ehre Gottes, die Gemeinde. 3000 Menschen bekehren sich an diesem einen Tag. Und täglich wurde noch hinzugefügt zur Gemeinde, sodass die Gemeinde nicht eine kleine Gruppe in Jerusalem war, sondern es wurde immer größer und größer und größer, sodass es Einfluss nahm auf das gesamte Leben in Jerusalem, bis dann Verfolgung über die Gemeinde kam. Ja, was geschah an diesem einen Morgen, Pfingstmorgen? Wir müssen sehen, an diesem einen Morgen waren viele in Jerusalem. Es war ja einer der drei Feste, der Passafest, der Laubhüttefest und der Pfingstfest. Sind diese Feste, wo das Volk Israel nach Jerusalem kam, um Gott dort anzubeten. Also es waren viele in Jerusalem und nicht im Versteckt geschieht dieses Ereignis, sondern es war ein markantes Ereignis, wo der Heilige Geist über die Jünger kam. Viele bekamen es mit, was da geschah am Pfingsten. Ja, aber was geschah am Pfingsten? Wir sehen in der Text von Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, ich möchte den gesamten Text lesen, folgendes. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jede von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtigen Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmel. Als nun diese Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind dies, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von der Gegend der Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wie hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ja, das letzte Vers. Wenn süßer Wein so eine Wirkung hat, dass ich eine fremde Sprache rede, dann würde ich viel süßes Wein trinken. Ja. Das wäre ja schön, nicht? Ja, süßer Wein hat eine andere Wirkung, aber definitiv nicht dies. Sie konnten es nicht einordnen, sie konnten es nicht erklären, sie wollten Gott nicht die Ehre geben, also sucht man irgendeine Ausrede, wie sowas überhaupt möglich war. Ja, aber was geschah da? Wir wollen drei Punkte anschauen. Erstmal die Taufe mit dem Heiligen Geist. Was ist die Taufe im Heiligen Geist? Ich hoffe, dass ich heute nicht einzelne, in Bezug auf den Heiligen Geist haben wir oft Verständnisse, die nicht immer biblisch sind. In Bezug auf den Heiligen Geist wird oft vieles gesagt, was nicht biblisch ist. Zum Beispiel, und bitte versteht mir richtig, sollten wir den Heiligen Geist anbeten? Der Heilige Geist ist ja ein Teil der dreieinigen Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Und mit Recht würde der eine fragen, ja warum betet ihr in der Gemeinde nicht den Heiligen Geist direkt an, wenn er ein Teil der dreieinige Gott ist? Eine berechtigte Frage, nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Weil es nirgendwo im Wort Gottes vorkommt. Genau deshalb. Wir beten Gott dem Vater, wir beten Gott dem Sohn, weil es vorkommt. Aber wir beten Gott dem Vater an im Namen des Sohnes durch den Heiligen Geist, der uns zu Christus führt. In unseren Gebeten ist eine dreieinige Gott gegenwärtig. Aber wir müssen die biblische Ordnung trotzdem einhalten. Und deshalb das Gebet direkt zum Heiligen Geist nochmal. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist falsch. Aber es kommt nicht im Wort Gottes vor. Und lass uns die göttlichen Muster behalten, welche wir in den Evangelien sehen, welche wir in der Apostelgeschichte sehen, welche wir vor allem in den Briefen eines Paulus sehen, Petrus und Johannes. Es ist immer die Anbetung des Vaters durch Jesus Christus, im Namen Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Dies ist der biblische Muster. Ja, oft wird der Heilige Geist auch missbraucht, indem wir sagen, Gottes Geist hat mir gezeigt. Jetzt müssen wir sehen, wenn wir diesen Satz benutzen, Gottes Geist oder Gott hat mir gezeigt, und dies, was er dir gezeigt hat, sich nicht erfüllt, dann bist du was? Ein falscher Prophet. Wir müssen sehen, ein falscher Prophet im Alten Testament, wie wurde er bestraft? In Steinigung. Das war eine schlimme Sünde vor Gott. Aber ziemlich schnell missbrauchen wir eben Gott oft für unsere eigenen Zwecke. Ja, Gott hat mir dies und jenes gezeigt. Es ist eigentlich Gottes Namen missbrauchen. Es ist ein Gräuel vor Gott, wenn wir seinen Namen missbrauchen. Da müssen wir sehr, sehr sensibel sein. Ja, aber was lernen wir jetzt da aus diesem Kapitel 2? Zuerst, vielleicht eine Voraussetzung, Apostelgeschichte ist keine direkte Lehrbuch. Wir können nicht Ereignisse aus der Apostelgeschichte nehmen und dann sie als eine Lehre nehmen. Ich erkläre mich mir kurz. Die erste Gemeinde in Jerusalem, war das die vollkommene Gemeinde? Bitte sag kein Ja und kein Nein. War das die vollkommene Gemeinde? Nein. Okay. Es war nicht. Aber die einen sagen, ja, das war schon etwas Besonderes, nicht? Sie verkauften ihre gesamte Hab und Gut, gaben es die Jünger, die Apostel. Es wurde verteilt, für jede wurde gesorgt. Sie waren ständig beisammen und täglich wurde hinzugefügt. Lesen wir irgendwo im Wort Gottes, dass Jesus dies befahl? Was befahl Jesus? Geht hin in alle Welt. Aber in Jerusalem war es doch so schön. Sie waren alle beisammen. Was brauchte es, damit sie den Auftrag erfüllen, welchen Gott ihnen gab? Verfolgung. Es kam die Verfolgung. Ein Jakobus wurde umgebracht. Der erste Märtyrer war ein Stephanus. Später ein Jakobus durch Herodes. Und dann zerstreute sich die Gläubigen von Jerusalem. Zurück von dieser Orte, wo sie kamen. Und siehe da, auf einmal ging diese frohe Botschaft in alle Welt. Ja, es waren hauptsächlich Juden, also sie gingen zurück von wo sie kamen und andere Juden hörten diese frohe, rettende Botschaft. Es sagte mir jemand, ja, wir sollten genauso leben wie in Apostelgeschichte. Nein, sollten wir nicht. Nirgendwo wird es befohlen. Wenn wir so leben würden, vielleicht im Jahrtausend, geschichtlich, war auch dieses Verständnis, der Herr kommt bald. Und die Menschen damals, viele Christen, die verkauften ihre gesamte Hab und Gut, alles. Sie gaben es die Armen. Sie dachten, so kann ich noch vor Gott wohlgefällig sein, kurz vor sein Kommen. Sie haben nichts mehr gehabt, sie waren beisammen. Ohne nichts. Und dann, Jahr 1001 kam. Und heute sind wir Jahr 2024. Ja. Einfach zum Sehen, wir müssen aufpassen, nicht Apostelgeschichte nehmen und daraus eine Lehr- oder ein Prinzip nehmen. So muss es sein. Wir haben die Lehrbücher. Apostelgeschichte aber berichtet uns das Ereignis, das Evangelium von Jerusalem hin in alle Welt. Bis nach Rom kam das Evangelium. Da hört auch das Apostelgeschichte auf. Es ist der Bericht vom Judentum hin zum christliche Glaube in der römische Reich. Es ist der Bericht der Apostel und eines Paulus, wie sie diese Botschaft zu einer verlorenen Welt brachten. Ja, nochmal zurück, Apostelgeschichte 2. Wir sehen da drei Sachen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir sehen erfüllt werden mit Gottes Geist und ein Frucht des Heiligen Geistes, das Reden in Sprachen. Diese drei Punkte wollen wir kurz betrachten. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 folgendes. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also der Herr sagt, der Heilige Geist wird über euch kommen und dann werdet ihr Vollmacht bekommen, für diese rettende Botschaft an eine verlorene Welt zu verkündigen. Nicht vorher aber. Ihr bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist über euch kommen wird. Aber wir müssen sehen, Heilige Geist, war das etwas Fremdes für die Jünger? Das war nichts Fremdes. Im Alten Testament kommt der Geist Gottes schon im ersten Buch Mose vor, im Vers 2, wo er steht. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also schon in der Schöpfung. In der Schöpfung heißt in Hebräisch Bereshit bara Elohim. Elohim ist was? Eine Mehrzahl. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist verstehen wir. Und der Geist Gottes wird noch explizit erwähnt. Vom Anfang vom Wort Gottes bis zum Ende des Wortes Gottes ist der Heilige Geist gegenwärtig. Auf Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spricht, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens, Johannes Kapitel 4, die Samariterin, Jesus sagt, ich werde dir lebendige Wasser geben. Das ist der Geist Gottes in uns, der uns eine Garantie gibt, dass wir einmal beim Herrn sein werden. Lebendige Wasser. Das, der Geist Gottes im Alten Testament, wir sehen, wie er wirkt. Er wirkt, so dass er Sünder überführt. Sünder überführt von ihrem Zustand. Der Heilige Geist erfüllte Gottes Diener. Wir lesen immer und immer wieder, wie der Heilige Geist über gewisse Diener Gottes kam. Zum Beispiel über Josua, über einen Kaleb, über einen Gideon und viele, viele andere. Wir lesen aber auch, wie der Geist Gottes ein Saul verlässt. Wir lesen, wie der Heilige Geist über die Richter kam, über den Propheten und ihre besondere Autorität gab, eine besondere Botschaft. Wir lesen, wie der Heilige Geist über einen David kommt, 1. Samuel 16, da ist er noch jung. Und der Heilige Geist kommt über ihn und bestätigt diese Salbung, die er von einem Samuel bekam. Das ist zur Zeit des Alten Testaments. Wo Jesus auf Erde war, war Gott bei uns. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und ich weiß, viele sagen, schade ist Jesus heute nicht auf Erde. Hätte mir es doch auch erlebt, wie Jesus geredet hat. Das wäre schon etwas Besonderes. Der Mensch gewordene Sohn Gottes zu begegnen. Aber Geschwister, er wohnt in uns. Zur Zeit der Apostel war Gott bei uns. Heutzutage, zur Zeit der Gemeinde, zur Zeit Pfingsten, Gott in uns. Jetzt müssen wir mal darüber nachdenken. Was heißt das? Gott, sein Geist wohnt in mir. Und somit bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat mich auserwählt, um ein Repräsentant Gottes auf Erde zu sein, um Licht und Salz zu sein. Durch mich soll es ein Zeugnis rausgehen zu einer verlorenen Welt. Aber dies ist nicht möglich aus eigener Kraft, sondern durch den Geist Gottes in uns. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich gehe. Lass uns einzelne Verse lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Apostelgeschichte 1, 3 bis 5. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschienen und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr wartet in Jerusalem, bis die Taufe des Heiligen Geistes geschieht. Und erst dann, nochmal Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Erst dann werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Lass uns noch Johannes Kapitel 14 öffnen. Johannes 14, da lesen wir, Johannes 14, ab Vers 16, wir sind da am letzten Abendmahl. Johannes Evangelium, da wird die ganze Rede Jesus da am letzten Abendmahl, bis zu Johannes Kapitel 17, dieser wunderbare Gebet Jesu für seine Jünger und für die, die schlussendlich sich bekehren werden. Und da lesen wir in Johannes 14, Vers 16 folgendes, und ich will den Vater bieten, und er wird euch einem anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und ich und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Der Herr wird kommen, sichtbar. Er ist gekommen durch den Geist, der in uns wohnt. Er ist in uns. Lesen wir noch Vers 26 dazu. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da sehen wir. Primärer Auftrag des Heiligen Geistes ist was? Zu erinnern. Immer zu Christus zu führen. Genau darum haben wir den Geist Gottes. Und so sehen wir, wie der Geist Gottes über die Jünger kam. Er kam und wir lesen da nochmal diese drei Punkte. Wir lesen, dass da am Pfingsten erfüllte sich die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da am Pfingsten erfüllten die Jünger sich mit dem Heiligen Geist. Achtung, nicht Taufe, sondern sie wurden erfüllt. Auf der einen Seite sind wir die Taufe, auf der anderen Seite sind wir erfüllt mit dem Geist. Erfüllt mit dem Geist ist nicht die Taufe im Geist. Die Taufe im Geist, das werden wir gerade noch sehen, ist ein Ereignis, der damals am Pfingsten geschah und heute noch seine Gültigkeit hat. Erfüllt werden mit dem Geist ist ein Ereignis, der immer wieder geschehen kann. Das, damit ihr nicht verwirrt werdet, Paulus sagt, werdet voll Geistes. Also es ist etwas, das auch an uns liegt. Wir kommen noch dazu. Und dann, das dritte Punkt, haben wir schon erwähnt, diese besondere Gabe des Heiligen Geistes, das Reden in Sprachen. Es ist mir klar, wir haben nur 40 bis 50 Minuten. In dieser Zeit über Heilige Geist zu reden, ist ziemlich sportlich. Und trotzdem wollen wir diese drei Punkte in aller Schnelle verstehen. Wir müssen sehen, im Neuen Testament sehen wir 8 Werken des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Wir sehen der Empfang des Geistes, die Wiedergeburt durch den Geist. Ein Mensch kann sich nicht von sich aus wiedergeboren werden, sondern es ist immer ein Akt des Geistes. Dann wiederum die Innenwohnung des Geistes, die Versiegelung mit dem Geist. Dieses Verständnis ist nicht unwichtig, weil die Versiegelung gibt uns eine Garantie, dass keine Kraft dieser Welt uns wegreißen kann von Jesus Christus. Keine Kraft. Warum? Weil er uns versiegelt hat, nicht wir. Er. Das ist ein wichtiger Gedanke und Wahrheit. Dann das Unterpfand des Geistes, die Salbung des Geistes, die Erfüllung mit dem Geist und die Taufe des Geistes. Ja, was ist dann die Taufe mit Heiligem Geist? Im Voraus möchte ich schon klar machen, es ist nicht etwas, was wir immer wieder erleben. Eine gute Kollegin aus Israel, aus der Jugendzeit, die sagte mir, ja, weißt du, ich bin noch nicht so weit in meinem Glaubenleben, weil ich muss noch die Taufe erleben. Die Taufe im Heiligen Geist, nicht die Wassertaufe, sondern die Taufe im Heiligen Geist. Damals als junger Mann dachte ich, fehlt mir auch etwas, ja. Muss ich das auch noch irgendwie erleben? Bis ich selber verstanden habe, was die Bibel eigentlich über die Taufe sagt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, was ist sie? Wir haben in Vers 5 ja gelesen, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und sie müssen in Jerusalem warten bis zu dieser eine Taufe. Das heißt, das, was am Pfingsten geschah, ist die Taufe im Heiligen Geist. Wir müssen sehen, das Neue Testament redet 7-mal über die Taufe im Heiligen Geist. 6-mal in der Zukunftsform, wie wir jetzt auch in Vers 5 gelesen haben, und 1-mal nur in etwas, was schon geschah. Der Zukunftsform kommt wovor? Siehe Apostelgeschichte 1, Vers 5 oder Johannes 1, Vers 33, wo es steht, und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Er ist es, der euch mit Heiligen Geist taufen wird. Etwas, was noch geschehen muss. Aber dann lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 13 folgendes. Da sagt Paulus die Gemeinde in Korinth folgendes. Und jetzt kommt es in Vergangenheitsform. Das heißt, für Paulus, was die Gemeinde angeht, war es etwas, was schon geschah und nicht etwas, was immer wieder geschehen muss. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Sehen wir, was da steht? Paulus sagt Folgendes. Das, was am Pfingsten geschah, Anfang der Gemeindezeitalter, dort in Jerusalem hat die Gemeinde angefangen, so wie Gott es verheißen hat, bei den Juden, hin zu aller Welt. Aber diese Taufe im Heiligen Geist, so wie Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt, ist ein einmaliges Ereignis, das seine Gültigkeit hat, bis wir alle einmal beim Herrn sein werden. Und jeder, der wiedergeboren ist, der Wiedergeburt, ein Akt Gottes. Jeder, der wiedergeboren wurde, der versiegelt wurde im Geist, er wurde ein Teil dieser Taufe im Geist, der schon damals am Pfingsten geschah. Was heißt das aber? Er wurde ein Teil von was? Der Gemeinde. Deshalb, Paulus betont gegenüber den Korinther, wir sind alle zu einem Leib getauft worden. Es ist für Paulus das stärkste Argument. Für was? Für die Einheit. Einheit unter Christen. Und ich weiß, jetzt sagt der eine oder andere innerlich, ja, aber die Christen sind nicht immer so eins. Stimmt? Ja, wir sind gar nicht so einfache Menschen, ja. Die Gemeinde ist nicht immer so einfach. Aber was macht uns eins? Christus. Christus macht uns eins. Und wir müssen auch immer aufpassen. Oft reden wir über andere Gemeinde, teilweise sogar verächtlich. Ja, die haben sowieso keine Ahnung. Falsches Verständnis und so weiter und so fort. Geschwister, wir müssen aufpassen. Wir müssen für sie beten. Wir müssen für die andere beten und nicht selbst auch in der Hochmut hineinkommen. Wir sind was Besseres. Weil Gott ruft uns zur Einheit und wir werden einmal im Himmel sein. Eins mit all unseren Geschwistern seit Anfang der Gemeindezeitalter. Und ich glaube, wir werden Geschwister treffen, die wir selber sagen werden, was? Der ist auch da? Ja, wir müssen das sehr aufpassen. Und da frage ich jeden Einzelnen von uns, wirst du durch den Geist geführt? Du, der du in den Geist, durch den Geist hineingetauft wurdest, du bist ein Teil dieser Taufe geworden, das heißt, du bist ein Teil der Gemeinde, dienst du zur Einheit der Gemeinde. Und Einheit heißt nicht, dass du alles tolerierst und stehen lässt und so weiter. Aber wo beginnt diese Einheit? Bei mir persönlich, in meiner Beziehung mit einem allmächtigen Gott. Mit meiner persönlichen Art und Weise, wie ich die Gemeinde vor dem Herrn bringe, wie ich für die Gemeinde kämpfe. Wie ich persönlich für diese Einheit kämpfe. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, nochmal Geschwister, ist der Anfang der Gemeinde. Es gibt nicht wiederholende Taufe im Heiligen Geist, sondern das ist der Anfang, da hat alles angefangen. Und jeder Wiedergeborene wird ein Teil der Gemeinde. Und so hat diese Taufe auch für ihn Gültigkeit. Wir können so sagen, die Taufe im Heiligen Geist ist das Startsignal für den Anfang der Gemeinde. Eine Taufe, ein für allemal. Wir müssen sehen, aber das ist noch wichtig, die Taufe im Heiligen Geist ist nicht die Wiedergeburt. Weil das ist ja ein für allemal damals geschehen und heute seine Gültigkeit. Die Wiedergeburt wird uns einen, gibt uns was? Eine neue Natur, der Geist Gottes in uns. Ja, der zweite Punkt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sehen Vers 4 von unserem Kapitel, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen, sie waren in Jerusalem beisammen. Und ab dem Moment der Himmelfahrt Jesu, eine Woche später, in diese ganze Zeit, was haben sie gemacht? Gefastet und gebetet. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Und da, wo sie vorbereitet waren, kam der Heilige Geist über sie, nochmal auf eine übernatürliche Art und Weise, nochmal Vers 2, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das war ein äußerliches Zeichen der Taufe im Heiligen Geistes. Und dann werden sie erfüllt mit dem Geist und durch die Erfüllung des Geistes bekommen sie eine gewisse Vollmacht. Apostel, wir lesen das. Diese erfüllt werden mit dem Geist, lesen wir immer wieder. Ob es in der Apostelgeschichte ist, Kapitel 4, Vers 8, Vers 31. Kapitel 6, Vers 5, Kapitel 7, Vers 55. Und jedes Mal gibt das der Person, der erfüllt ist, Freimütigkeit zu wirken zur Ehre Gottes. Ja, was sagt Paulus? Epheser 5, Vers 18 sagt er, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ein Mensch, der voll ist mit dem Heiligen Geist, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der hat einen großen Vorteil. In welcher Hinsicht? Er ist nah an der Quelle. Der Quelle ist der, der ihm auch Kraft gibt. Und dementsprechend reagiert er, agiert er, wie dem Heiligen Geist es ihm auch gibt, weil er voll ist mit dem Geist Gottes. Wir haben ein anderer Vers, wo es steht, betrübt nicht den Geist. Wir können zwei Sachen machen, erfüllt werden oder den Geist betrüben. Und beides liegt an uns. Eins liegt nicht an uns, den Geist können wir nicht verlieren, weil Gott hat es in uns gegeben und hat uns versiegelt. Was aber sehr wohl geschehen kann, dass wir den Geist betrüben. Und wo der Geist betrübt ist, kann der Geist nicht wirken. Und das Erfülltwerden ist nichts anderes als Vollsein vom Geist. Aber wenn wir sagen voll vom Geist, lass uns einen Vers sehen, Johannes 6, Vers 63, da lesen wir, die Worte, die ich zu euch gesagt habe, sind Geist und sind Leben. Das heißt, ein Punkt wäre Vollsein vom Wort Gottes. Kennst du Gottes Wort? Lernst du Gottes Wort? Forschst du Gottes Wort? Fragst du nach Gottes Wille? Dies ist die Erfülltwerdung mit dem Geist. Oder ist das Wort Gottes ein Buch, der wohl irgendwo bei uns zu Hause liegt? Ein Staubfänger vielleicht? Oder ein Gewicht, da irgendetwas? Oder ist es ein Buch, der regelrecht uns verändert. Ich sah ein gutes Bild, das war so eine Bibel, die war total zerfetzt. Die Blätter waren nicht mehr so ganz und überall waren Notizen und so weiter und so fort. Und der Satz stand unten, ein Mensch, der eine zerfetzte Bibel hat, ist ein Mensch, der selber fest ist im Herrn. Ja. Das heißt nicht, dass ihr jetzt eure Bibel müssen anfangen. Ja. Bitte nehmt das nicht wortwörtlich, sondern nach langem Lesen und Lesen und noch Lesen und Forschen und Erkennen. Ja, mit der Zeit müsst ihr dann eine neue Bibel kaufen. Ja. Und wir werden nicht eure Bibel jetzt prüfen. Ja. Sondern es geht nur darum, bist du im Wort Gottes zu Hause? Ist es diese lebendige Quelle und der Geist Gottes in dir, der ruft dich, geh zum Wort, zum Wort, zum Wort. Und noch was noch? Im Gebet. Wort und Gebet ist nicht zu trennen voneinander. Siehe die Apostel, was haben sie gemacht? Sie beteten, sie fasteten. Und dann ein dritter Punkt, der Gehorsam gegenüber Gott. Das Wort spricht. Lass dies, was du erkannt hast, auch Realität werden in dein Leben. So oft wissen wir, was Gott von uns will und wir tun es nicht. Aber genau dies ist Betrübnis des Geistes, wenn Gott zu dir redet und du sagst indirekt Nein dazu. Du weißt, was Gott von dir erwartet und du sagst Nein. Und dann, das habe ich schon erwähnt, ist Gemeinschaft im Gebet, persönlich mit Gott, als Gemeinde vor Gott. Und ja, ein Prinzip wäre das Selbstverleugnung. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So wie Paulus es gesagt hat in Galater 2, Vers 20, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Mein ganzes Leben hat ein neues Ziel, ihm zu verherrlichen. Und erfüllt werden mit dem Geist hat dieses eine Ziel, Gott zu verherrlichen. Ein Leben ganz zu seiner Ehre. Ganz zu seiner Ehre. Ja, wenn man das zusammenfassen will, was ist der Mensch, der voll ist mit dem Geist Gottes? Er gehorcht Gottes Wort, er ist demütig. Er liebt den Mitmenschen, er liebt seine Brüder im Glaube, er ist dankbar. Er ist ein Zeugnis in Bezug auf seinen Glaube, er ist ein Beter, ein Anbeter. Die Frucht des Geistes hat Wirkung in ihm und Hindernisse werden weggetan. Welcher Hindernis? Wie Sünde, und alles, was der Geist dämpfen kann, alles, was mich wegreißen kann von Gott. Und jetzt kommen wir zum heißen Eisen. Der dritte Punkt. Was ist dann diese Gabe, der wir lesen, das Sprachenreden? Vielleicht bei uns ist es nicht so ein heißer Eisen, aber es kann zu einem heißen Eisen werden, weil man diese Gabe des Sprachenreden ganz unterschiedlich auslegt unter uns Christen. Ich möchte jetzt uns einfach einzelne Prinzipien geben, was das Sprachenreden biblisch wirklich ist. Und jeder prüfe sich selbst, ob es auch so stimmt anhand vom Wort Gottes. Wir haben es gelesen. Als erstes lesen wir nochmal Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und dies gab ihnen eine Vollmacht und fingen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also sie redeten in anderer Sprache. Das ist wichtig zu sehen, es waren existierende Sprachen, nicht eine Sprache, die es nicht gab. Ich weiß, der eine würde jetzt sagen, ja gut, aber 1. Korinther Kapitel 13, da steht, wenn ich in Sprache der Menschen und in der Engel redete, aber keine Liebe hätte. Also gibt es Sprache, die wir nicht kennen, siehe Sprache der Engel. Ja, die Sprache der Engel kennen wir vielleicht nicht, aber Moment. Im Alten Testament, jedes Mal, wo Engel mit Menschen geredet haben, haben sie welche Sprache benutzt? Eine Sprache, die der Mensch auch verstanden hat. Ja. Also auch die Engel haben eine verständliche Sprache. Wir müssen nicht vergessen, Paulus Gott in 1. Korinther 13 bewusst in das Extremste überhaupt zum Zeigen. Sogar wenn du dies sprichst, was sonst kein Mensch auf Erde spricht, aber du hast keine Liebe, was bringt das Ganze überhaupt? Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da werden wir sehen, warum gibt es Gabe? Gabe werden in Liebe ausgelebt. Zu was? Zur Erbauung der Gemeinde. Es gibt keine private Gabe, die habe nur ich für mich selbst und das war's. Das gibt es nicht. Das sehen wir nirgendwo im Wort Gottes. Ja, ich weiß, Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn jemand in Sprache redet und keiner versteht, dann soll er für sie, dann erbaut er nur sich selbst. Das ist ja auch so. Das ist ganz einfach, das kann ich euch jetzt auch zeigen. Bereshit bara Elohim d'shamayim v'et ha'aretz v'aretz et ha'tohu v'avohu v'choshech al pnei ha'tehom. V'ruach Elohim yarchev al pnei ha'mayim v'yomer Elohim yehi or v'yehi or v'yikra Elohim l'or. Yom l'choshech k'ra laila v'yerev v'yibokeh yom echad. Okay, die einen haben es vielleicht verstanden. Erster Schöpfungstag war das. Ja? Aber es hat euch nicht erbaut ansichtlich, oder? Ihr habt gar nichts verstanden. Ihr habt es vielleicht schön gefunden, weil es hebräisch war. Aber hat es euch erbaut? Nein. Und genau dies, dorthin will Paulus sie führen. Genau dies ist das, was da. Es waren existierende Sprachen der damaligen Zeit. Okay? Nicht nur Sprache, es waren sogar Dialekte. Ja, also wenn man diese ganze Liste sieht, noch Parther, Medier, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asia, Pergien, Pamphylien, Ägypten und so weiter und so fort. Das waren alles Sprachen und Dialekte. Es wäre auch so, wenn ich jetzt heute nach Brig gehe, dass ich heute perfekt Walliser Deutsch reden würde. Das wär's doch heute. Nicht, die wäre so überrascht und die hätte es endlich mal richtig verstanden. Ja. Okay, in der eigenen Dialekt, ja. Immer das Beste. Aber ja, diese Gabe bekam ich definitiv nicht. Okay? Aber so wäre es, dass auf einmal ich das Walliser Deutsch beherrsche, damit sie es verstehen. Und genau das geschah damals. Und wir sehen, das Sprachenreden, ich sage bewusst nicht Zungenreden, ihr merkt das, ja. Warum sage ich kein Zungenreden? Weil durch das Ausdruck Zungenreden, wo in verschiedenen Übersetzungen auch so übersetzt, wenn man das Wort wortwörtlich übersetzt, in Griechisch heißt es Glossa. Das Wort ist Zunge. Jetzt, wenn ich nur Zunge übersetze, dann ist für den Deutsch- und Englischsprachende, kann es missverstanden werden, ja. Dann auf einmal kommt der Gedanke, irgendein Gelaber. Oder etwas nicht Existierendes. Aber wenn ich Hebräisch jetzt sage, ich rede in der hebräischen Zunge, dann sage ich, ich rede in der hebräischen Sprache. Aber ich benutze das Wort Zunge. Für die Hebräisch Sprechende und für die Griechisch Sprechende ist es klar, was gemeint wird. Aber so durch den Ausdruck Zunge wurde auf einmal ein Missverständnis hineingebracht, erst ab dem 20. Jahrhundert, interessanterweise. Vorher war es gar kein Thema. Also nochmal wichtig, es ist und muss eine existierende Sprache sein, so wie wir es in dieser Wunder sehen, in Apostelgeschichte 2. Jetzt, das Sprachenreden kommt noch zweimal vor im Wort Gottes. Noch zweimal. Also als ein Wunder. Das sehen wir in Apostelgeschichte 10 und in Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 10 ist ein bekanntes Ereignis in Caesarea. Caesarea Meer. Wo Petrus dann zum Cornelius kam, der Hauptmann. Er kam in ein fremdes Haus. Und für wem dient es als Zeichen dort in Caesarea? Es war primär als Zeichen ja gegeben, diese eine Gabe. Es dient als Zeichen für Petrus und für alle, die mit ihm waren. Auf einmal begannen auch Heide in Sprache zu reden. Und das erstaunte Petrus und die anderen. Weil Petrus brauchte viel Hilfe am Anfang seines Dienstes. Er war dort in Joppe und er ging nicht zu den Heiden. Es war für einen Jude ein Tabu, zu einem Heide zu gehen. Zu den Samariterinnen, Samariter okay, aber zu den Römern, unsere Feinde und so weiter, in keinem Fall tritt ein Jude in ein Haus eines Heide hinein. Das wurde nicht tun. Paulus war das so anders in seiner Art, wie schnell er einfach verstanden hat, um was es ging. Und dann sehen wir dort in Caesarea, in Kapitel 10, lass uns kurz lesen, Apostelgeschichte 10, Vers 44. Ab Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprache reden und Gott hochpreisen. Da ergreift Petrus das Wort. Also sie waren erstaunt. Und so war es eine Bestätigung für Petrus, das Evangelium. Nicht nur für die Juden. In aller Welt solltet ihr gehen. Und dann sehen wir es nochmal in Apostelgeschichte Kapitel 19. Diesmal Paulus in Ephesus. In Ephesus begegnet er die Jünger des Johannes. Johannes der Teufel. Sie begegnen ihm und Paulus stellt die Frage, ihr habt ihr den Heiligen Geist? Was ist der Heilige Geist? Was ist dies? Sie haben vieles nicht verstanden. Sie waren eigentlich, das Verständnis des Kreuzes war noch nicht bei ihnen. Und was dies alles wirkte. Und siehe da, was geschieht. Es waren 12 Personen. Sie lassen sich taufen und sie reden schlussendlich auch in Sprache. Und das war ein Zeichen für was? Vom alten Bund hin zum neuen Bund. Und nach diesen drei Ereignissen lesen wir nur noch im 1. Korintherbrief über die Gabe des Sprachreden. Nur noch. Aber das erste Prinzip, was wir gesehen haben, es diente als Zeichen. Das zweite Prinzip, es war eine existierende Sprache. Okay. Was sagt das Wort Gottes uns noch dies in Bezug auf diese eine Gabe? Lass uns öffnen, 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther 12 bis 14, da geht es ja genau darum, um Gaben, welche Gott gegeben hat. 1. Korinther 12, und das ist ein sehr wichtiges Prinzip, noch vor Paulus beginnt, die Gabe zu erklären, sagt er folgendes, Vers 1 bis 3, Vers 1 und 2, Entschuldigung. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Was steht da? Einst wart ihr. Ihr wurdet mal was? Fortgerissen. Ihr habt euch selber nicht unter Kontrolle gehabt. Und eine fremde Macht hat euch fortgerissen. Das ist ein wichtiger Punkt. Paulus betont, so wart ihr einmal, aber nicht dies geschieht durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes wirkt nicht so. Nirgendwo im Wort Gottes lesen wir, dass wiedergeborene Menschen durch die Wirkung des Geistes nicht mehr wussten, was sie gemacht haben. Oder in eine gewisse Form hineinkamen, wo sie ganz sich nicht mehr unter Kontrolle hatten. Ja, ich war schon in vielen Kreisen und ich kann mich erinnern, wir waren in einem Gottesdienst, das war damals mit Jugendlichen in Israel, in Jerusalem war es. Und da wurden wir eingeladen zu einem zweiten Gottesdienst, nach der ersten Gottesdienst. Der erste Gottesdienst war auch schon ein bisschen suspekt für mich, weil er hat immer wieder betont, dass die, die nicht so glauben, wie sie glauben, die sind wahrscheinlich falsch. Ich sage, warum betont er das immer wieder? Und dann kam der zweite Gottesdienst und siehe da, der zweite Gottesdienst, da ging es um die Gabe des Geistes, der über dich jetzt kommen wird. Und das wird sich zeigen, indem du in Sprache reden eventuell oder indem du auf den Boden fällst, ja, und dich selber nicht mehr unter Kontrolle hattest. Ja, viele sind nach vorne gegangen, die einen sind umgefallen und einer, ich bin ja eher ein bisschen kritisch, eher ein bisschen, ja, ich sehe meine Fakten und ich habe dann der eine Bruder, der auch gefallen ist, sagt, du, so komisch, jemand musste dich von hinten heben, wo du gefallen bist. Warum? Ist der Geist Gottes so kraftlos, dass er nicht fähig ist, bei deinem Umfallen dich unter Kontrolle zu halten, dass du dich nicht verletzt? Nochmal, der Verstand hat mir schon gezeigt, da stimmt etwas nicht. Später aber, durchs Forschen vom Wort habe ich auch erkannt, nein, das Wort Gottes lernt mir, dass dies und jenes nicht vom Geist Gottes ist. Ja, der Geist Gottes führt uns, dass wir teilweise zerbrochen werden, dass wir weinen, dass wir vielleicht auf unsere Knie fallen und so weiter. Aber wir wissen immer, was wir machen, weil der Geist in uns ist der, der ja wirkt. Und es hat alles ein Ziel, Ehre Gottes. Aber die Gabe des Geistes, wie Sprache reden, warum sind sie da? Also lass uns lesen, 1. Korinther 12, Abvers 4. Es bestehen aber Unterschiede in der Gnadegaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist derselbe Herr. Also er sagt ganz klar, in der Gemeinde unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Dienste, alles durch den Geist Gottes zur Ehre des Herrn. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Wir können jetzt noch Epheser 4 öffnen, das ist wichtig, wir lesen es, Epheser 4, Vers 11. Da lesen wir auch über Gabe und Aufgabe in der Gemeinde. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Was haben wir da gesehen? Zum allgemeinen Nutzen verliehen, zur Erbauung des Leibes Christi. Leib Christi. Was ist Leib Christi? Die Gemeinde. Wir sind Leib Christi. Das heißt, was wiederum als Schlussfolgerung? Die Gabe, die du bekommst vom Herrn, sie dienen zur Erbauung der Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Und ein anderer Punkt wäre, die Gaben sind unterschiedlich. Der eine redet in Sprache, der andere hat Weissagung, der andere hat dies und jenes. Alles geschieht zur Erbauung der Gemeinde. Ich habe einem Bruder im Herrn begegnet, er hat ein anderes Verständnis gehabt vom Sprachenreden. Er sagte mir, weißt du, wenn du das Sprachenreden nicht hast, also er hat das dann Zungenreden genannt, dann hast du den Geist Gottes nicht in dir, da fehlt dir noch etwas. Ich sagte, Moment, nicht so kommt es im Wort Gottes vor. Ich weiß, der Mensch, und so sind wir ein wenig, wir wollen was spüren, nicht? Wir wollen was erleben. Aber in das Spüren und Erleben, was wird befriedigt? Meistens der Fleisch. Meistens der Fleisch. Das dient nicht zur Erbauung sich selbst und nicht zur Erbauung der Gemeinde. Da müssen wir sehr aufpassen. Aber ich will wie ein äußeres Zeichen, dass etwas geschehen ist. Und so kam dieses Verständnis hinein, dass das Sprachenreden ein Beweis für den Heiligen Geist ist. Aber Paulus sagt ganz klar, so ist es nicht. Wir öffnen jetzt Kapitel 14 von 1. Korinther. Und wir müssen verstehen, der Kontext Korinther. Die Korinther waren auf was aus? Auf dies, was äußerlich ist. Sie wollten auch etwas sein. Und dann kann man verstehen, dass die Korinther eine Gabe unbedingt wollten. Das Sprachenreden. Weil das ist schon cool, ja, auf einmal eine neue Sprache zu beherrschen. Aber Moment, das, was du beherrschst, ist zur Erbauung der Gemeinde. Und so sagt Paulus, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Weissagt ist immer Lehre. Und dann geht er in das Punkt des Sprachenreden. Denn wer in der Sprache redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Was meint er da? Ja, wenn jemand in Sprache redet, siehe da, ich habe mit euch Sprache geredet, ja, Hebräisch. Ihr habt nichts verstanden. Vielleicht Tohu Wavohu, ja, und Elohim. Ja, und Ruach vielleicht noch. Aber das war's dann. Dann ist dann der höchste aller Gefühle gewesen. Ja, mehr geht nicht mehr. Und dann? Ja. Es bringt nichts. Was wird erbaut? Ich selbst werde erbaut durch den Text des Wortes Gottes. Aber es dient nicht, was Paulus vorher ganz klar gesagt hat, zur Erbauung der Gemeinde. Und so sagt Paulus, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und dann sagt er nochmal Vers 4, wer in Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Nochmal, wenn ich jetzt in Sprache reden würde, Hebräisch nochmal, das Einzige, was ich richtig kann, ja, dann wird es euch nicht erbauen. Weil ihr es nicht versteht. Ja, wenn ich jetzt Hebräisch beten würde und ich sage nachher Amen, dann habt ihr ein Problem. Weil, ja gut, ich kennt mich, da sagt, ja, der hat sicher was Gutes gebetet, da kann ich schon Amen sagen. Ja. Aber Moment, ihr könnt keine Amen sagen, wenn ihr es nicht versteht. Genau das sagt Paulus auch in diesem Text. Das Amen ist ja. Es ist eine Bestätigung. Eine Bekräftigung. Aber ich kann nicht Amen sagen, wenn ich es nicht verstehe. Genau das geschah dort in Korinth. In Korinth war es so katastrophal, dass nicht nur, dass sie unbedingt diese Gabe wollten und sie irgendwann wahrscheinlich geredet haben, sondern sie redete es in ein totaler Chaos. Lass uns noch einzelne Verse sehen. Vers 27. Wir können jetzt das ganze Kapitel durchnehmen, da hat sehr viel über Sprachenredner zu sagen. Oder erst Vers 12. Also, auch ihr, da ihr eifrig nach Geisterwirkung trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also betet Gott, Herr, die Gabe, die du mir gibst, ich will die Gemeinde erbauen. In der Art und Weise, wie heute teilweise diese Gabe gelebt wird, das Zungenreden, da nenne ich es jetzt nicht Sprachenreden, es ist meistens zur Erbauung sich selbst, ohne dass der Mensch überhaupt weiß, was er am Sagen ist. Und oft ist es, und das tut mir jetzt leid, jetzt muss ich ein bisschen hart sein, oft ist es tatsächlich ein Gelaber und keine Sprache. Und wenn es ein Gelaber ist, jeder von uns weiß, wie ein Baby redet. Ja, was macht er? Ja, bla bla und bla 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 bla. Ja, okay? Und so weiter. Mit der Zeit wird es immer besser. Aber nach langer Zeit versteht man noch nicht. Man weiß seine Mimik und alles. Also der Eltern verstehen das Kind immer. Ja? Aber die anderen denken, was ist mit dem los? Ja? Okay? Aber das ist Babysprache. Und oft, es tut mir leid, ich habe das Zungenreden erlebt in vielen Orten. Das war genauso wie mein einjähriger Sohn damals oder zweijährige Tochter damals und so weiter, ja. Das war nicht. Wer hat Sprache geschaffen? Alle Sprachen der Welt. Ich weiß, Sprache wurde dem Mensch als Strafe gegeben, stimmt? In gewisser Hinsicht ja. Damals im Turmbau von Babel. Also Sprache sind von Gott geschaffen. Und auf einmal kommen wir Christen und wir reden in einer Art Sprache, die aber vom Linguistiker her gar keine Sprache ist. Jede Sprache hat Regeln und Gesetze. Und da kommen wir und wir labern etwas, was nochmal. Eigentlich ist es fast eine Beleidigung gegen Gott. Diese Art und Weise. Also wir müssen schon sehr aufpassen. Ein Kollege von mir, die ist in einer pentekostalischen Gemeinde aufgewachsen und dort wird ja viel Wert darauf gelegt, dass man mit Sprache redet, also in Zunge redet. Und sie hat diese Gabe nicht bekommen. Und ihr wurde immer gesagt, dir fehlt die Geheimsprache mit Gott, damals als Kind. Deine Geheimsprache fehlt dir. Du wirst nie ganz wirklich vor Gott kommen können. So. Das war, ich muss mir vorstellen, für ein Kind ist das ein enormer Druck. Und da kam es dazu, dass sie in einer Lage war. Und dann wurde ihr gesagt, so, jetzt beten wir für dich und nachher gehst du nach Hause, du stehst vor dem Spiegel und beginnst was zu labern. Und siehe da, sie war vor dem Spiegel und sie hat irgendwas gelabert. Und sie voller Freude, ich habe den Geist Gottes. Hä? In der Zeit verstand sie, nein, irgendwie, irgendwas ist da nicht so koscher. Ja. Bis sie dann selber verstanden hat durchs Wort Gottes, nein, nicht das ist da gemeint. Weil es ist nicht für um mich, es geht um Erbauung der Gemeinde. Es geht um eine existierende Sprache. Und dann geht es da, Vers 27 sagt Paulus, wenn jemand in einer Sprache reden will, also mit der Bedingung, er hat diese Gabe, so sollen es zwei, höchstens drei sein, und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Interessant. Weil Paulus sagt, ja, ich könnte mit Sprache reden, ich wünsche mir das sogar, weil es dient ja zur Erbauung der Gemeinde schlussendlich. Aber Moment, was bei euch in der Gemeinde geschieht, ist nicht vom Geist Gottes. Weil ihr wollt alle auf einmal in Sprache reden. Und ja, Geschwister, die meiste Gemeinde, wo ich Sprachenreden erlebt habe, war es genauso. Das war vor 6 Jahren, ja, war ich in einer Gemeinde und weil meine Frau war krank und da habe ich ihr gesagt, weißt du was, heute gehe ich mal die Gemeinde im Dorf besuchen. Das ist nicht in Rümlang, wo ich jetzt wohne, sondern in Iberg. In Winterthur war es. Da ging ich die Gemeinde besuchen und ich musste wirklich 2 Stunden Sprachrede hören. Nicht, weil sie von Sri Lanka kamen, sondern weil sie in Zunge redeten. Jeder vierte Wort habe ich immerhin verstanden. Das war Halleluja oder Amen. Ja? Aber das war alle miteinander auf einmal. Ein richtiger Chaos. Und ich weiß, also nochmal, ich wollte gar nicht diskutieren mit denen dort. Ja? Aber ich habe eins gemerkt, durchs Wort Gottes, es ist nicht das, was wir im Wort Gottes sehen. Weil Paulus sagt explizit, wenn jemand in einer Sprache reden will, es ist eine Gabe, ja, soll er. Aber wie? 2, höchstens 3. Und dann wie? Der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Es braucht unbedingt einen Ausleger. Unbedingt. Ich sage es mal so. Wenn jetzt ein Bruder da kommen würde aus China. Er will uns ein Zeugnis geben, aber der Bruder kann eigentlich nur Chinesisch und Englisch kaum. Dann müssen wir besorgt sein, wenn er uns ein Zeugnis geben will über die ganze Verfolgung, was er alles erlebt, dann muss ein Übersetzer da sein. Und dann spontan nicht jemand Chinesisch beherrschen kann, dann kann er kein Zeugnis geben. Ja, ja, aber er ist so ein feiner Bruder, lass ihm doch ein Zeugnis geben. Ja, aber es erbaut uns nicht. Warum nicht? Weil wir ihn nicht verstehen. Und genau das, darum sagt Paulus, 2, höchstens 3, nacheinander und unbedingt soll ein Übersetzer da sein. Leider wird dies in keiner Gemeinde oder fast keiner Gemeinde so ausgelebt, wie es Paulus durch den Geist Gottes befiehlt. Paulus, seine Schriften sind von Gott gegeben. Und was heißt das, wenn man sich das nicht unter, dem nicht unterordnet? Was heißt das?
Ungehorsam.
Ungehorsam. Das heißt Rebellion gegen Gott. Es ist eine Rebellion gegen Gott. Ja gut, der eine argumentierte bei mir, sagt, ja weißt du, wir sprechen jetzt, wir beten jetzt im Geist. Okay, lass uns loslegen im Gebet. Alle 60 Personen, 70, wo da sind, sollen einfach mal jetzt beten. Geschwister, das geht nicht. Das wird ein totaler Chaos sein. Ich kann nicht ein Amen sagen, wenn jeder für sich betet und ein riesiger Tumult da ist. Wenn man in Gruppe betet und jede Gruppe für sich und man hört einander, kann man der Amen noch sprechen. Aber auch das, wir sehen es nicht im Wort Gottes so. Und wir müssen aufpassen, nicht etwas erfinden, damit es angepasst wird, damit ich meine Sprache reden, leben kann. Hauptsache, ich habe eine besondere Gabe. Nein, kannst du nicht. Du musst dich dem Wort Gottes unterordnen. Also, Vers 28 noch, lese ich noch. Es ist aber kein Auslege da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Tatsächlich. Ich kann euch jetzt kein Predigen Hebräisch machen. Ich kann natürlich, ja, aber es bringt euch nichts. Und deshalb kann ich für mich selbst mit Gott Hebräisch reden. Mit euch aber nicht. So einfach ist es, ja. Ja gut, vielleicht nochmal, dieser Amen, Halleluja und Ruach und Tova, Vo und Elohim, das versteht man noch, ja. Aber das war es dann auch für die meisten. Also, nein, es erbaut nicht. Alles dient zu erbauen. Es hat alles ein Ziel. Also, was haben wir heute alles gelernt? Ich möchte vom Schluss anfangen. Wir haben gesehen, die Gabe des Sprachenredens. Wichtig, ein existierendes Sprache. So lernt uns Gottes Wort. Zweitens, es ist eine Gabe durch den Geist Gottes, die ein Mensch auf übernatürliche Art und Weise bekommt, von Gott. Diese Gabe ist eine Reden in einer Sprache, die man vorher nicht beherrscht hat. Aber diese Gabe dient als Zeichen. Das haben wir in der Apostelgeschichte gesehen und das bestätigt Paulus nochmal in 1. Korinther 14. Es dient als Zeichen. Ja, da es diese Gabe gibt, soll es unbedingt zur Erbauung der Gemeinde dienen. Einer nach dem anderen soll es reden, zwei höchstens drei, und es muss unbedingt übersetzt werden. Unbedingt. Und wenn es kein Übersetzer da ist, dann schweigt er lieber und rede mit Gott allein. Ja, so erbaut er nur sich selbst. Aber Achtung, wir erbauen nicht uns selbst, wir erbauen die Gemeinde. Also was wir haben, dient zur Erbauung der Gemeinde. Und dann haben wir gesehen, Kapitel 12 haben wir gesehen, Vers 1 und 2, das, was die Christen in ihrem Unglauben waren und zu was sie geworden sind. Früher wurden sie weggerissen, jetzt sind sie im Geist. Und dies, was sie im Geist sind, dient zur Erbauung der Gemeinde. Sie werden nicht fortgerissen, sie haben sich selber nicht unter Kontrolle. Und dann haben wir gesehen, Apostelgeschichte 2, was die Taufe im Heiligen Geist ist. Die Taufe ist der Anfang der Gemeindezeitalter. Die Taufe hat damals angefangen und hat seine Gültigkeit, bis der Herr wiederkommt für die Seinen. Wo wir alle als Gemeinde einmal beim Herrn sein werden. Wir haben die verschiedenen Wirkungen des Geistes gesehen, ganz schnell, ja, haben wir es gesehen. Aber der Taufe ist das, was geschah und Gültigkeit hat auf jeder, der schlussendlich wiedergeboren ist. Es ist die Zeichen der Einheit als Gemeinde. Und da haben wir gesehen, erfüllt werden mit dem Geist. Erfüllt heißt etwas, was von uns liegt. Es ist dies, was uns eine besondere Vollmacht schenkt. Aber das erfüllt werden ist abhängig auch von unserem geistlichen Leben. Was heißt das wiederum für uns als Gemeinde? Vor allem der letzte Punkt. Ja, wir sind wiedergeboren. Wir wurden ein Teil dieser Taufe im Geistes. Der Geist Gottes ist in uns. Der Geist Gottes ist unter uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, jede einzelne persönlich, aber auch wir als Ganze. Das heißt, das Erfülltwerden mit dem Geist hat eine Wirkung auf das Kraft einer Gemeinde. Und wie werden wir erfüllt? Genau anhand der Prinzipien, die wir durchgenommen haben. Das gemeinsame Gebet, das persönliche Gebet, das gemeinsame Studieren vom Wort Gottes, Gemeinschaft untereinander, miteinander, füreinander, das Gebet füreinander. Wir haben ja regelmäßig eine Gebetsliste. Diese Gebetsliste dient nicht dazu, dass man weiß, was in der Gemeinde so alles so läuft, ja, und wer schon krank ist. Es dient dazu, dass wir diese Anliegen intensiv vor Gott bringen. Weil wir wissen, es hat Kraft. Die Gebetsstunde, Bibelstunde, wo wir haben, sie dienen dazu, dass gemeinsam wir nochmal das Wort Gottes studieren, gemeinsam Anliegen teilen, gemeinsam es vor Gott bringen. Die Gemeindekaffee dient auch dazu. Aber alles beginnt wo? Bei mir persönlich. Wie stehe ich vor Gott? Und dann wiederum im Ganzen. Wie setze ich die Gabe ein, die Gott mir gegeben hat? Innerhalb der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Keiner von uns sollte ein passiver Christ sein, ein passiver Mitglied. Jeder hat eine Aufgabe. Und wenn jemand sagt, ja, bin vielleicht älter, schwächer, was soll ich kann da nicht mehr helfen. Oh, Bruder, Schwester, Du bist einer der wichtigsten Glieder der Gemeinde, weil du kennst Jesus. Du hast Erfahrungen, du hast ihn erlebt, du hast vom Fehler gelernt. Wir wollen von dir lernen. Und vor allem eins, du hast wahrscheinlich eins gelernt, was viele Junge nicht gelernt haben. Hoffentlich Kraft des Gebets, Abhängigkeit vom Herrn. Und ja, oft im Alter, durch die körperliche Schwäche, lernt man Abhängigkeit vom Herrn. Und das sind die Geschwister, die eigentlich Kraft einer Gemeinde geben, durch ihr Gebetsleben. Geschwister, Gebet ist da, um eine Gemeinde auch weiterzuführen. Wir haben viele Anliegen in unserer Gemeinde. Bringen wir sie vom Herrn, durch den Geist, der in uns wohnt. Ja, wir sind alle ein Teil vom Ganzen. Und so wollen wir diese Gabe auch richtig einsetzen. Wir wollen voll sein vom Heiligen Geist, erfüllt sein und die Gabe ganz zur Ehre Gottes einsetzen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für dein Wort, für dieses Ereignis damals im Pfingsten. Und du aber, Vater, verheißen hast, du wirst den Geist Christi, den Geist Gottes in der Gemeinde geben. Der Geist, der Vollmacht, der Kraft schenkt. Diese Versiegelung im Geiste. So dass die Gemeinde, dein Eigentum, dein Leib ganz dir gehört. Und wir sehen im Wort, es wird Leib Christi genannt. O Herr, es erstaunt uns, dass wir verstehen, wir sind ein Teil von dein Leib. Wir sind versiegelt im Geist. Wir gehören ganz dir. Und so möchte ich einfach beten, Herr, dass auch wir, jeder persönlich, erfüllt wird von deinem Geist. Erfüllt, indem er genau die Prinzipien anwendet, welche du auch uns heute gezeigt hast. Aber Herr, wir wollen in jeder Hinsicht den Geist richtig verstehen. Auch diese Sicherheit im Geist, die Versiegelung im Geist. Und vor allem verstehen, was heißt voll werden von dir und so auch zu deiner Ehre wirken können. Ich möchte es auch für uns als Gemeinde beten, für jede persönliche, aber für uns als Ganze. Herr, dass wir eine Gemeinde sind, wo durch dein Geist am Wirken ist, weil du gegenwärtig bist, weil dein Wort gegenwärtig ist, weil wir danach streben, nach deinem Wille zu trachten und demgemäß auch leben. Wir nach deiner Wille fragen, Herr. Ja, Herr, lass uns Licht und Salz sein in einer Welt, der immer dunkler und dunkler wird. Aber Herr, wir erkennen heute Morgen auch, dass es gibt so Themen, die nicht immer einfach sind. Wie das Sprachenreden, Zungenreden, der in verschiedenen Kreisen anders verstanden wird. Gib uns auch da Weisheit, wie wir damit umgehen. Und dies, was im Wort Gottes klar ist, wie Sprachenreden sein sollte, auch anwenden und weiter andere geben. Wir wollen uns einfach dein Wort unterordnen, Herr. So danken wir für dein Wort und das wunderbare Wirken des Geistes auch in unserem Leben. Amen.